Deutschlandfunk, Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Durch die Sendung führt Manfred Kläuber.
Willkommen zur ersten regelmäßigen Ausgabe unserer neuen Sendung Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Von heute an können Sie sich jeden Samstag um 16:30 umfassend über die Welt der Datenverarbeitung und der Telekommunikation im Deutschlandfunk informieren. Unsere Themen heute: die mittlerweile riesige Flut von Umweltdaten besser nutzen zu können. Das war das Thema des Symposiums Informatik für den Umweltschutz in Ulm.
Daten und Informationen über Biotope etwa gibt es genug. Nur fehlt es offenbar noch an der geeigneten Software, diese auszuwerten und zu deuten.
Biomoleküle als Datenspeicher für die digitale Bildverarbeitung.
In einem Würfel aus Bakteriorhodopsin können Bildinformationen zwar sehr dicht nebeneinander abgespeichert werden, doch das ist auch schon alles.
Synapse, der schnellste neuronale Rechner der Welt. Ein weiteres Thema unserer Sendung.
In 10 Jahren, so die Prognose von Ulrich Ramacher, werden Neurocomputer in die Wohnzimmer einziehen und sich den Gegebenheiten der Nutzer anpassen.
RightPages, ein wissenschaftliches Hypertext-Informationssystem an der Universität von San Francisco.
Die USA sind im internationalen Vergleich heute das Land mit den meisten und vielseitigsten elektronischen Datenbanken der Welt. Kein Wunder, dass auch auf dem Sektor der Wissenschaft die Forderung nach fortgeschrittener Publikation immer lauter wird.
Und wir stellen Ihnen 2 Neuerungen für den PC-Nutzer vor: Datenbanken unter Windows und den VESA Local Bus. Doch zunächst ein paar Worte über uns. Edgar Forschbach, der Leiter der Redaktion Naturwissenschaft und Technik im Deutschlandfunk, ist hier im Studio. Herr Forschbach, warum eine neue Computersendung im DLF?
Bevor ich Ihnen das beantworte, zuerst ein Wort an die Hörer, die vielleicht jetzt noch Pinnwand erwartet haben, denn bisher war ja diese Sendung an diesem Sendeplatz. Für die Freunde der Rockszene ist die Sendung auf einen anderen Sendeplatz gewandert, und zwar morgen, also sonntagsnachmittags in Zukunft von 15.05 bis 15.55 Uhr unter dem Titel Unerhört. Auch dort steht der Rock im Mittelpunkt, und ich denke, dass die Freunde des Rocks nach wie vor dort auf ihre Kosten kommen werden. Diese Änderung hat uns dankenswerterweise nun die Möglichkeit geschaffen, die Sendung Forschung aktuell durch die ganze Woche, also an allen 7 Wochentagen auszustrahlen. Bekannt ist ja montags bis freitags Forschung aktuell mit dem Untertitel aus Naturwissenschaft und Technik und am Sonntag Wissenschaft im Brennpunkt. Und nun kommt samstags, sonnabends neu dazu Computer und Kommunikation. Das Konzept dieser Sendung ergibt sich praktisch zwangsläufig aus diesen einleitenden Worten. Die Themen sind vom Namen her vorgegeben. Die Form ist analog der anderen Sendeformen von Forschung aktuell. Die Zielgruppe sind auch interessierte Leute für technische Themen, insbesondere in diesem Falle Computerthemen. Wir wollen natürlich nicht hier eine dreidutzendste Computerzeitschrift, wie man sie an den Kiosken viel besser bekommt, nun nachmachen, sondern die Vorteile des Mediums Hörfunks nutzen. Das sind Aktualität und Authentizität. Und dabei müssen wir versuchen, die Nachteile zu vermeiden. Das heißt, nicht mit diesem Datenwust, der ja gerade im Computerbereich üblich ist, die Hörer überfallen, sondern ein gesprochenes Wort, so wie man mit einem Freund und Fachmann spricht.
Ja, herzlichen Dank für diese ersten Informationen. Wir sprechen uns gleich wieder über Datenbanken. Doch zuvor über Umweltinformationssysteme. Umweltmessnetze, satellitengestützte Erdbeobachtungssysteme und Ökodatenbanken liefern uns immer mehr Informationen. Doch das Problem, auf das immer mehr Wissenschaftler stoßen, ist, diese Flut von Informationen aufzuarbeiten, sie zu begreifen. Dort können Computer helfen, wenn sie Daten zum Beispiel vernünftig visualisieren. Über diese Problematik hat das Symposium Informatik für den Umweltschutz in Ulm informiert, ausgerichtet vom Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Es ging gestern zu Ende. Ulrich Andelfinger berichtet.
Wo ist der Frosch noch König? Diese Frage, die im Begleitheft zum Symposium Informatik für den Umweltschutz zu lesen ist, will ein Softwareprogramm beantworten, das sich Geografisches Informationssystem nennt, kurz GRADIS. Wie man damit dem Froschkönig auf die Spur kommen möchte, dazu der Leiter des Bereichs Umweltinformationssysteme, Dr. Oliver Günther.
Es geht dabei im Wesentlichen um die elektronische Handhabung und Darstellung von Landkarten und zugehöriger Informationen. Ein Anwendungsgebiet sind sicherlich Biotope. Diese Biotope können auf Geoinformationssystemen modelliert und dargestellt werden. Ein Problem, auf das man hierbei stößt, ist, dass die ganze Umweltproblematik für viele derzeit marktgängige Geoinformationssysteme noch große Herausforderungen stellt und dass man hier Erweiterungen benötigt. Denken Sie an ein Biotop, was da alles in Informationen dranhängt. Allein die räumliche Strukturierung, aber eben auch die Vielfalt, die Vernetzung dieses Objekts mit anderen Umweltobjekten, die sollte in einem Geoinformationssystem adäquat repräsentiert werden. Und das ist im Augenblick nur eingeschränkt möglich. Und wir arbeiten hier an sogenannten objektorientierten Techniken, um hier mächtigere Systeme in einigen Jahren auf den Markt bringen zu können.
Daten und Informationen über Biotope etwa gibt es genug. Nur fehlt es offenbar noch an der geeigneten Software, diese auszuwerten und zu deuten. Überhaupt werden die westlichen Industrienationen derzeit von einer Umweltdatenflut überschwemmt durch Messnetze für Daten aus der Luft, aus dem Wasser und Daten von Satelliten. Auf der Tagung in Ulm war nun von vielen Wissenschaftlern die Meinung zu hören, dass jetzt auch bei den Umweltschutzbehörden die Erkenntnis gewachsen ist, dass man diese Informationen endlich aufarbeiten müsse.
Auch in den neuen Bundesländern zeigt sich eben dieser Trend. Wenn nun in den neuen Bundesländern Umweltministerien und Umweltbehörden aufgebaut werden, dann steht der Gedanke einer sinnvollen Informatik-Rahmenkonzeption immer auch im Vordergrund. Das heißt, zusammen mit der Frage, wie sich Umweltmanagement landesweit dort realisieren lässt, wird immer auch die Frage gestellt, welche Informatikkonzeption ist hierfür die geeignetste. Und die hier realisierten Lösungen sind sicherlich auch in Teilbereichen einsetzbar in anderen Bundesländern, insbesondere auch in den neuen Bundesländern.
Entscheidungshilfen für Politiker, auch das will die Umweltinformatik bieten. Seien es nun Fragen des Gewässerschutzes, der Verkehrspolitik, Trassenführungen für Straßen- und Schienennetze oder aber auch die aktuelle Diskussion um die Straßenbenutzungsgebühren. Hyper-IBIS, ein System zur diskursiven Lösung bösartiger Planungsaufgaben, wie es die Informatiker genannt haben. Hyper-IBIS also soll helfen, Irrungen und Wirrungen auf der Entscheidungsebene zu verhindern.
Wir bilden in unserem System mit relativ modernen Informatikmethoden diese Pro- und Contra-Situation ab. Das System erlaubt insbesondere die Ablage von heterogenen Dokumenten, von unterschiedlichen Medien, von unterschiedlichen Aspekten einer Fragestellung und erlaubt so eine Strukturierung des Argumentationsprozesses. Wir haben im Satellitenbildbereich das Problem, dass inzwischen Millionen von Bytes täglich auf die Erde heruntergefunkt werden. Und wir haben viel zu wenig qualifiziertes Personal, um dieses Bildmaterial sinnvoll auszuwerten, um zum Beispiel Umweltveränderungen schnell zu erkennen. Unser System dient nun dazu, diese Aufbereitung von Daten einfacher und schneller zu gestalten. Das heißt, wir haben ein Software-System, mit dem sich dieses Bildmaterial teilautomatisch sichten lässt, sodass auch weniger qualifizierte Benutzer hier schnell aus diesen Bilddaten sinnvolle Informationen gewinnen können.
Wir wollen reden über Datenbanken. Lange hat man darauf warten müssen, bevor sich die Hersteller bekannter Datenbanksysteme wie zum Beispiel DBase oder Lotus 1, 2, 3, es gibt aber auch jede Menge andere, ja sozusagen unter die grafische Oberfläche von Windows haben bringen lassen. Warum eigentlich, Edgar Vorsprach?
Ja, offenbar ist es gerade bei den Datenbanksystemen sehr schwierig, diese Umstellung auf Windows. Bei DBase ist es bis heute ja nicht passiert. Früher war die Welt einfach. Sie haben DBase schon genannt. DBase war das Standardsystem, gerade hier in Deutschland, über 70% Marktanteil. In diesem Datenbanksystem braucht man gar nicht weiter erklären. Dann wurde DBase von Borland, der Firma Borland, gekauft, das in den USA schon ein gut eingeführte Konkurrenzprodukt Paradox hatte. Borland wurde jetzt der große Marktführer in Datenbanken und gleichzeitig kam von der anderen Firma Microsoft der Windows-Standard. Und Microsoft hat dann versucht, sich in den drei großen Bereichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und eben Datenbanksysteme auch die Softwaremärkte doch zu sichern. Im Textverarbeitungsbereich ist es ihm fast gelungen, mit WinWord hat es also WordPerfect auf den Platz verwiesen. Bei Tabellenkalkulation ist durch Excel praktisch den DOS-Marktführer, der also unter DOS noch Marktführer war, Lotus aus dem Rennen geworfen. Und dieses Jahr nun startete Microsoft mit Access den Angriff auf die dritte große Säule und damit den Angriff auf Borland. Und diese Schlacht tobt nun zurzeit gerade erbittert. Beispiel, solche Datenbanksoftware kostet pro Lizenz normalerweise 1.500 Mark und Access hat in Amerika Microsoft hat in Amerika Access für sage und schreibe nur $99 angeboten und die Philosophie für so einen Machtkampf ist natürlich, hat der Kunde sich erstmal an das Produkt gewöhnt, bleibt er dabei. Also Rockefeller hat ja im vorigen Jahrhundert in China Petroleumlampen verschenkt und später mussten dann die Chinesen eben bei ihm das Petroleum kaufen. Das ist die gleiche Vorgehensweise. Borland kommt jetzt, also in diesen Tagen, im letzten Monat im Grunde genommen, mit Paradox für Windows raus, also nun dem Konkurrenzprodukt, und verkauft es erklärtermaßen wider Willen jetzt also für 399 Mark, allerdings nur bis zum 15. Mai. Das sind nur Einführungspreise, danach soll es dann 1.900 Mark kosten. D-Base für Windows, also das, was eigentlich die Leute von DOS her kennen, ist immer noch nicht da. Es kommt zwar jetzt im Augenblick gerade eine neue Version für DOS raus, aber von der weiß man gar nicht, was es sonst viel Neues bringt. Und das hat also die Chancen für dieses frühere marktführende Produkt erheblich verringert. Jetzt vielleicht, was ist der Unterschied zwischen Access und Borland, wo der Kampf gerade tobt? Da fällt auf, dass Paradox, also das Borland-Produkt unter der Windows-Oberfläche, das ja eigentlich eine Microsoft-Angelegenheit ist, dieser besonders schöne Daten- und objektorientierten Möglichkeiten, die man eingeweiht mit DDE oder OLE abkürzt, wesentlich konsequenter nutzt als das eigentliche Microsoft-Produkt Access. Paradox kann also auf diese Weise viel dynamischer auf die Daten zugreifen als Access, und zwar also beispielsweise auch auf D-Base-Dateien, auf alle Dateien. Also im Grunde genommen kann diese Trennung zwischen den verschiedenen Dateien ist aufgehoben, wenn man also diese Möglichkeiten nutzt. Es heißt natürlich jetzt bei Microsoft, in Zukunft wird Access das auch haben. Das hängt natürlich wieder mit Standardisierungsproblemen zusammen. Microsoft hat eine andere Schnittstelle entwickelt zu diesen übrigen Datenbanken als Borland. ODBC heißt die bei Microsoft, und Borland hat inzwischen alle anderen unter seinem Standard vereinigen können, der IDAPI heißt, weil man jetzt inzwischen doch die übermächtige Microsoft-Konkurrenz fürchtet. Und dieses IDAPI ist eigentlich auch besser als dieses ODBC. Es ist nämlich eine echte Obermenge von dem ODBC. Also wenn es mal ausgebaut ist, kann es also auch den Microsoft-Standard bei sich verarbeiten. Wer also aber diesen Kampf gewinnen wird, die große Marktmacht macht Microsoft oder der alte Marktführer Borland, das ist ungewiss.
Auf jeden Fall hat Windows in dieses Geschäft der Datenbanken jede Menge Wind reingebracht und für Strukturveränderungen gesorgt. Herzlichen Dank, Edgar Forschbach, für diese Informationen. Wann immer ein Computer mit Bildern konfrontiert wird, gibt es Probleme, denn die Datenflut zum Beispiel für eine Mustererkennung, die dort zu verarbeiten ist, das überfordert die meisten Rechner. Auf der Suche nach Alternativen zur Standard-Hardware bietet die Natur Vorbilder an. Rhodopsin ist so ein Stoff der Natur, der Lichtreize speichern kann. An der Universität München experimentiert man mit diesem Stoff. Helmut Nordwig weiß warum.
Wie Dr. Norbert Hampf vom Institut für Physikalische Chemie der Universität München muss man wohl Biologie und Physik studiert haben, um auf die Idee zu kommen, ein Molekül bei der optischen Informationsverarbeitung einzusetzen, das dem Seepurpur in unseren Augen ähnelt.
Das ist das Molekül Bakteriorhodopsin. Man findet es in der Natur in extrem halophilen Organismen, die also in Salzlösungen, in konzentrierten Salzlösungen wie Salinen leben. Sie können das beobachten, wenn Sie zum Beispiel über die Bucht von San Francisco fliegen. Dort finden Sie große lilafarbene Flächen. Das sind Salinen mit Bakteriorhodopsin bzw. dem Organismus, dem Mikrobakterium, in dem es dort lebt. Dieses Material lässt sich verarbeiten und anwenden in der optischen Informationsverarbeitung. Es reagiert auf Lichteinwirkung durch Änderung seiner Farbe. Diese Moleküle nennt man photochrome Materialien. Mit diesen photochromen Materialien kann man mit Licht Daten aufzeichnen, Daten speichern und Daten verarbeiten. Also es lässt sich in der optischen Informationsverarbeitung als aktives Prozessorelement einsetzen.
Auch außerhalb der Bakterienzelle ändert sich die wichtigste Eigenschaft des violetten Bakteriorhodopsins nicht, dass es nämlich seine Raumstruktur ändert, wenn es von Licht getroffen wird. Gelb wird es dann, allerdings nur für Sekundenbruchteile. Dem Münchner Wissenschaftlerteam, dem neben Hamp auch der Biochemiker Professor Dieter Oesterheld angehört, gelang es jedoch, das Molekül mit gentechnischen Methoden so zu verändern, dass es sich erst nach ein paar Stunden von der gelben zur violetten Form zurückbildet. Es bleibt also ausreichend Zeit für die optische Informationsverarbeitung.
Im wesentlichen Unterschied zum Fotofilm kann man dieses Material sehr schnell mit Licht wieder löschen. Sie können es wieder zurück in seinen Ausgangszustand bringen, wieder neue Informationen aufzeichnen, und das ist der Haupteinsatzgebiet, die schnelle Aufzeichnung, dann eine Verarbeitung der Informationen und wieder Auslesen. Beides geschieht mit Licht verschiedener Wellenlängen. Man kann mit grünem Licht, Laserlicht natürlich sehr schmalbandig, den Zustand von Lila nach Gelb umschalten, und mit blauem Licht kann man es wieder zurückschalten. Und auf die Art und Weise kann man Bilder verarbeiten, weil man alle Pixel, alle Punkte eines Bilds parallel eingibt, parallel verarbeitet und parallel wieder ausgeben kann.
Die Biomoleküle können so als Datenspeicher verwendet werden. Hier bieten sie, so meint Hamp, gegenüber herkömmlichen Materialien aber keine entscheidenden Vorteile. Doch bei der raschen Bildverarbeitung ist Bakteriorhodopsin anderen Substanzen um Längen überlegen. Auch ob zwei Objekte nicht nur gleich, sondern ähnlich sind, lässt sich mit den Filmen aus dem violetten Makromolekül feststellen. Und das sogar augenblicklich, also in Echtzeit, wie es im Fachjargon heißt. Und das ist für die Datenverarbeitung ein entscheidender Vorteil. Norbert Hamp nennt ein Anwendungsbeispiel für eine derartige Mustererkennung.
Sie stellen fest, dass Sie selbst für simple Aufgaben wie Zugangskontrollen in einem Institut, einem Pförtner brauchen. Es gibt auch den schönsten digitalen Rechner noch nicht, der diese Aufgabe für Sie übernehmen kann. Denn neben dem Thema identische Muster zu erkennen, also ist diese Person diesem Institut zugehörig oder nicht, gibt es eben die Frage der Ähnlichkeit. Das heißt, ob Sie heute mit Bart kommen, eine andere Brille haben oder sonstige Veränderungen an sich vorgenommen haben. Der Pförtner hat kein Problem, Sie zu erkennen. Für den digitalen Rechner sind Sie eine fremde Person. Und diese Möglichkeit, Ähnlichkeiten zu verarbeiten und zu erkennen, was eine Eigenschaft der optischen Informationsverarbeitung ist, die jetzt auch in Echtzeitfähigkeit durchgeführt werden kann, hat sehr wohl einen hohen Bedarf, aber es gibt noch sehr wenige, die es durchführen können.
Der Langzeitspeicher für dreidimensionale Bilder wird allerdings so schnell noch nicht kommen. In einem Würfel aus Bakteriorhodopsin können Bildinformationen zwar sehr dicht nebeneinander abgespeichert werden, doch das ist auch schon alles. Leider ist es nämlich nicht möglich, sie später zuverlässig wieder abzurufen.
Vom Hightech-Molekül kommen wir zurück zum PC, auch auf Ihrem Schreibtisch. Es gibt eine verwirrende Vielfalt an sogenannten Bussystemen für den Personal Computer. Der eine arbeitet mit dem AT-Bus, der andere mit dem Eiser-Bus. Und jetzt soll noch ein weiterer Busstandard hinzukommen, mit dem der interne Datenaustausch des PCs organisiert wird. Der Weser-Local-Bus. Edgar Forschbach, was ist das?
Ja, Bus sind ja im Grunde genommen die Datenleitungen innerhalb des Computers, und die waren früher 8 Bit breit, also 8 Drähte nebeneinander, primitiv gesagt, oder auch 16. Und dieser Localbus, ich vereinfache es mal, ist also ein 32 Bit breiter Bus, und er ist damit genauso breit wie die Prozessoren, die heute gängig sind, die also auch 32 Bits parallel verarbeiten. Und daraus sieht man schon, wenn man also mit einem anderen Bus fährt, dann müssen die Daten sozusagen in einen engen Kanal hineingeschleust werden. Der Prozessor muss warten, bis die nächsten durchkommen, wenn der Bus nicht breit genug ist. Und insofern sich also jetzt einen Computer kauft, sollte also darauf achten, dass er diesen Localbus hat. Besonders für die Grafikverarbeitung, also den Bildaufbau, und für den Festplattencontroller ist das wichtig, für die anderen Peripherieeinheiten nicht, weil die langsamer sind und nicht diese hohen Geschwindigkeiten ausnutzen können. So, und nun muss aber nicht nur schauen, ob da Localbus draufsteht, sondern eben Weser Localbus, weil das nämlich jetzt der Standard ist. Der ist im Herbst letzten Jahres ist der vereinbart worden, und jetzt erscheinen die ersten Motherboards, die ersten Computer mit diesem Weser Localbus. Und da das der Standard ist, empfiehlt es sich natürlich dann auch, diesen Standard zu wählen.
Ja, also ich fasse zusammen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wenn ich mir einen guten neuen Computer kaufen will, dann einer mit Weser Localbus, weil das der Standard der Zukunft ist. Herzlichen Dank, Edgar Forschbach. Computer müssen üblicherweise ja programmiert werden, doch zu wirklich intelligenten Maschinen gehört eine Eigenschaft, die Computer in der Regel gar nicht haben. Sie sollten lernen können und sich auch auf ihre Umwelt einstellen können. Von neuronalen Computern erhofft man sich solche Fähigkeiten, denn ihre innere Struktur ähnelt der eines Gehirnes. Elektronische Neuronen und Synapsen spannen ein Netz, das sich in Grenzen selbst organisieren kann und lernfähig ist. Auf der Cebit-Computermesse wurde der schnellste neuronale Rechner der Welt vorgestellt, Synapse. Michael Engel stellt ihn vor.
Zwei Jahre lang hat das Siemens-Team an dem Neurocomputer gearbeitet. Entstanden sind drei Prototypen im Gesamtwert von 240.000 Mark. Ein relativ geringer Preis, der durch die Verwendung industrieller Serienkomponenten erklärbar ist. Synapse enthält allerdings auch maßgeschneidertes, wie Konstrukteur Dr. Ulrich Rahmacher ausführt.
Ja, das Besondere ist wohl unsere Systemphilosophie. Wir haben uns gesagt, gehen wir doch mal in die Anwendung rein, schauen uns an, welche Algorithmen werden dort gebraucht bei neuronalen Netzen, was ist denn rechenintensiv? Und das war wohl der entscheidende Schritt zum Erfolg. Wir haben dann etwa 25 Grundoperationen isoliert, die rechenintensiv sind, und für die haben wir so etwas gemacht wie ein RISC-Chip. Und dabei ist entstanden so ein etwa 2 Quadratzentimeter großer Chip. Der wurde in Full Custom entworfen, also wirklich sozusagen handgeschneidert oder handgeschmiedet. Es befinden sich 610.000 Transistoren auf dem Chip. Es ist der größte bei Siemens designte reine Logikchip. Wir haben keinen Speicher da drauf. Und wir können mit diesem Chip 800 Millionen Synapsen pro Sekunde aktiv haben oder rechnen.
8 solcher MA16-Prozessoren befinden sich auf dem zentralen Board. Sie machen Synapse 8000 Mal schneller als der schnellste bisher zur Verfügung stehende Neurocomputer.
Diesen Faktor 8000, den können wir halt nützen in zweifacher Hinsicht. Eine Stunde Lernzeit mit unserem Neurocomputer, das entspricht dann mindestens 8000 Stunden auf einer Workstation, auf einer ganz normalen Sun Workstation. Und das ist ein Werkjahr, und solche Anwender gibt es wohl nicht in der Welt, die ein Experiment machen würden, was ein Jahr dauert. Sondern man kann sich einfach an solche Anwendungen nicht heranwagen. Dagegen mit Synapse eine Stunde warten und dann das Ergebnis anschauen, dann vielleicht etwas verbessern, wieder eine Stunde rechnen. Ne? So kann man sich durchaus vorstellen, dass man das vielleicht ein paar Tage macht und dann ein optimales Ergebnis hat.
Siemens denkt jetzt daran, Synapse für die Überwachung des Verkehrsgeschehens zu verwenden. Möglich auch der Einsatz beispielsweise in einem Walzwerk, in dem Bleche einer bestimmten Dicke produziert werden sollen. Heute laufen Walzwerke mit konstanter Voreinstellung. Neurocomputer indes würden den Walzendruck flexibel an die Gegebenheiten anpassen können. In 10 Jahren, so die Prognose von Ulrich Rahmacher, werden Neurocomputer in die Wohnzimmer einziehen und sich den Gegebenheiten der Nutzer anpassen. Zum Beispiel Spanischunterricht erteilen für den nächsten Urlaub im Jahre 2004.
Wenn man schnell Informationen braucht, dann kann man zum Beispiel in einer Datenbank nachgucken. Doch das, was der Computer dort liefert, ist oft nichts anderes als eine lange Kolonne von Buchstaben. Man kann diese Informationen auch besser aufbearbeiten, zum Beispiel durch Bilder und Grafiken. Aman Amler präsentiert Ihnen das Datenbanksystem WritePages der Universität von San Francisco.
Die USA sind im internationalen Vergleich heute das Land mit den meisten und vielseitigsten elektronischen Datenbanken der Welt. Kein Wunder, dass auch auf dem Sektor der Wissenschaft die Forderung nach fortgeschrittener Publikation immer lauter wird. Robert Badger von der New Yorker Niederlassung des Springer Verlages für wissenschaftliche Literatur.
We began to get requests from professional scientists.
Wir, Springer und die Assoziation der Publizisten hier in den Vereinigten Staaten, sind von Forschern angesprochen worden mit der Frage, warum kann man nicht Magazin-Fachartikel an seinem Schreibtisch elektronisch lesen? Und so haben wir schließlich mit der Universität von San Francisco Kontakt aufgenommen, einer der größten medizinischen Bildungsstätten des Landes mit über 1100 Wissenschaftlern, die bereits hochwertige Computer-Displays besitzen. Und wir sind die Lieferanten von Journalen, unter anderem auf den Gebieten Radiologie und Molekularbiologie. Mindestens 30 dieser Publikationen wird man noch in diesem Frühjahr elektronisch verarbeiten können, bestimmte Begriffe suchen, ganze Seiten lesen und ausdrucken, je nach Bedarf mit Abbildungen, vorerst in Schwarz-Weiß. Richard Lussier, der Chefbibliothekar der Universität San Francisco.
This is an initial prototype project.
Dies ist ein Prototyp-Projekt im Anfangsstadium. Bisher hat es wissenschaftliche Literatur in vollem Text und mit Grafiken einfach noch nicht online gegeben. Es existieren etliche technische, rechtliche und sogar soziale Fragen darüber, wie man Informationen verwendet. Und wir drei, die Universität von San Francisco, der Springer Verlag und AT&T, suchen zurzeit die Antworten darauf. Michael Jacobs, Sprecher der Bell Laboratorien, der Kommunikationsgesellschaft AT&T, die seit Jahren an Details für eine fortgeschrittene elektronische Bibliothek arbeitet, sagte, die Anforderungen steigen von Tag zu Tag.
The main distinction between something like RightPages and some of the keyword oriented database query services that are available out there like Dialog.
Der hauptsächliche Unterschied zwischen RightPages und anderen suchwortorientierten Datenbanken wie Dialog besteht darin, dass Images der übertragenen Seiten wie auch der Text geliefert werden. Man kann so in dem Material herumblättern, als habe man eine geschriebene Fassung vor sich. Gleichzeitig kann man von den Vorteilen wie der Eingabe von Suchwörtern profitieren.
But at the same time you have the advantages offered by computers of keyword searching and that sort of thing.
RightPages gestattet es aber nicht nur, mit diesen Suchworten und Begriffen nach Artikeln zu fahnden, sondern weist den Benutzer auch auf Veröffentlichungen hin, die mit der gewählten Thematik verwandt sind. Und man kann ständig eine Liste von Themen und Begriffen eingeben, an denen man interessiert ist.
A scientist fills out a profile. They say, I'm interested in whenever a new issue of this particular journal is published on the system, I'd like to see it.
Ein Wissenschaftler schreibt ein Profil, das heißt, wann auch immer eine neue Ausgabe eines bestimmten Journals Informationen über dieses bestimmte Interessengebiet enthält, will ich es lesen, sagt er. Und wenn ein anderes Journal, das ich normalerweise nicht abonniere, auf diesen Gebieten Informationen enthält, dann möchte ich die auch sehen. Der Computer durchforstet jede einzelne Neuerscheinung automatisch, sobald man ihn in der RightPages-Datenbank einspeichert und wählt innerhalb von Sekunden die interessierenden Artikel aus. Wenn nun tatsächlich dieser Fall eingetreten ist und ein neuer Artikel verfügbar, dann, so Robert Badger, erhält der Empfänger eine elektronische Nachricht. Er schaltet sich in die RightPages-Datenbank ein und liest den Artikel. Das schließt sogar Fotografien mit ein. Anklicken genügt und das Image erscheint auf dem Bildschirm in eindrucksvoller Qualität.
Guido Heckert für Sie Kurznachrichten aus der Computerwelt zusammengestellt.
Microsoft bringt DOS 6 in diesem Monat auf den Markt. Das neue Microsoft-Betriebssystem für Personalcomputer gibt es bei Massenanbietern bereits vorinstalliert auf den neuesten Computermodellen. Die wichtigsten Programmeigenschaften: DOS 6.0 enthält einen Komprimierer, mit dem die Kapazität der Festplatte verdoppelt werden kann, von 100 auf 200 Megabyte beispielsweise. Ein Datenübertragungssystem erlaubt künftig vom Betriebssystem aus die Verbindung zweier Rechner über serielle oder parallele Schnittstellen ohne Netzwerksoftware. Jedes neue DOS enthält zudem einen aktuellen Antivirenprogramm, das 1200 Computerviren erkennt. Praktisch für Betreiber von Notebooks oder Laptops ist ein Power Management-System, mit dem die Stromversorgung des Rechners äußerst sparsam gesteuert werden kann. Verbessert wurden nach Angaben von Microsoft auch die Zugriffszeit auf die Festplatten. Juristische Probleme sind dagegen noch nicht ganz ausgeräumt. Wegen des Festplattenverdopplers erwartet Microsoft eine Anklage der Firma Stack. Diese wirft dem Marktführer vor, Programmteile einfach kopiert zu haben. Die Markteinführung in Deutschland werde dadurch jedoch nicht behindert.
Für die neuen fünfstelligen Postleitzahlen gibt der Postdienst der Deutschen Bundespost einen erweiterten Softwareführer heraus.
Neue Adressen von über 300 Softwareunternehmen bietet jetzt der Deutsche Postdienst an. Die Firmen haben Programme entwickelt, mit denen die maschinelle Umstellung von Adressdateien auf die neuen Postleitzahlen erleichtert werden soll. Die Datenmenge, die durch die Umorganisation der Post anfällt, ist enorm. Allein das neue Register der Postleitzahlen umfasst 92 Megabyte, also 92 Milliarden reiner Textzeichen. Ohne ein Programm zur Ansicht. Die zweite erweiterte Ausgabe des Softwareführers ist bei der Generaldirektion Deutsche Bundespost Postdienst in Bonn erhältlich.
Apple-System in einer PC-Steckkarte.
Dual Desktop ist der Name einer Einsteckkarte für PCs, die jetzt von zwei amerikanischen Unternehmen entwickelt wurde. Sie trägt nichts Geringeres als das Herzstück eines Apple-Rechners, einen MC 68.000 Mikroprozessor mit 16 MHz Arbeitgeschwindigkeit und 4 MB Arbeitsspeicher. Wer die Karte in seinem PC einbaut, hat wahlweise einen Apple- oder einen DOS-Rechner vor sich. Die Karte liest und formatiert Apple-Disketten ebenso wie DOS-Disketten. Mitte des Jahres soll die Karte mit dem schnelleren 68030-Chip ausgeliefert werden, Anfang 1994 sogar mit dem Herz des Apple Quadra. Nachteil des Systems: bisher ist das Bild nur schwarz-weiß aufzubauen.
Es gibt eine Komplettübersicht aller Windows-Programme.
Das Microsoft Systemjournal, das in diesen Tagen auf den Markt gekommen ist, umfasst nicht weniger als 1500 Programme, die auf Windows 3.1 und dem neuen Betriebssystem NT laufen. Alle Programme werden detailliert beschrieben, Herstellerangaben und Preise sind ebenfalls aufgelistet. Das Software für Windows Journal kann über Microsoft direkt bezogen werden.
Das war es soweit mit neuen Computerinformationen einer neuen Sendung im Deutschlandfunk. Wenn Sie weiter Interesse haben an Computern, würde ich mich freuen, wenn Sie nächsten Sonnabend um 16.30 Uhr wieder einstellen. Manfred Klöber war am Mikrofon.